SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Stadionverbot, Kabinenverbot, Spielfeldverbot. Die Swiss Football League sperrt Christian Constantin für 14 Monate. Die Übernahme ist perfekt. Die deutsche Lufthansa übernimmt große Teile der konkursierten Air Berlin. Sau wohl ist wohl nicht allen. Die große Reportage aus den Schweizer Schweineställen zum heutigen Start der Olma. Und um 13 Uhr Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und die Rohingya. Die Lady und das große Leid. Warum ist, was ist in Burma? Unsere Korrespondentin und Augenzeugin Karin Wenger im Tagesgespräch um 1. Rendezvous am Mikrofon Simon Loy. Schönen Mittag. Die Attacke auf den Fußballexperten Rolf Frenger hat Konsequenzen. Der Präsident des FC Sitten, Christian Constantin, erhält eine Platzsperre von 14 Monaten und muss eine Buße bezahlen von 100.000 Franken. Das hat die Swiss Football League entschieden. Marco Nüssli.
Die Sperre gilt für alle Spiele im Schweizer Profifußball. Für die Super League, die Challenge League, die Cup-Partien und die Partien der Schweizer Nationalmannschaft. Christian Constantin wird der Zutritt zu den Stadien verwehrt. Dies gilt bereits für das Heimspiel des FC Sion vom kommenden Wochenende gegen St. Gallen. Im September hatte der Sion-Präsident im Anschluss einer Super League-Partie seines Vereins den Fußballexperten Rolf Frenger tätlich angegriffen, weil er mit dessen Kritik nicht einverstanden war. Constantin hat Frenger umgestoßen, ihn geschlagen und getreten. Im Anschluss an den Vorfall zeigte der Sion-Präsident keinerlei Anzeichen von Reue. Die Disziplinarkommission der Swiss Football League taxiert dies als grobe Verletzung der Fairness-Regeln. Christian Constantin habe die Werte des Fußballs diskreditiert. Nun also die Strafe, 14 Monate Sperre und 100.000 Franken Buße. Ein drakonisches Urteil? Nein, findet der Sportjurist Raphael Brecker.
Wir haben hier einen relativ klaren Fall, der durch Videobilder dokumentiert ist mit mehr oder weniger geständigen Personen. Es handelt sich auch um einen Fall von Gewalt im Stadion, bei dem der Verband völlig zu Recht eine harte Linie, Nulltoleranz verfolgt. Also aus dieser Perspektive könnte man das Urteil auch als eher mild ansehen.
Christian Constantin hat nun 5 Tage Zeit, gegen das Urteil Rekurs einzulegen.
Nun weitere Meldungen des Tages, Daniela Püntener.
Die Lufthansa übernimmt große Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Morgen für die Mittagszeit angekündigt. Die Aktien der Lufthansa stiegen daraufhin um 3,2% und damit auf den höchsten Stand seit 2001. Die geplante Einführung der umstrittenen deutschen Straßengebühr kommt nun doch vor den Europäischen Gerichtshof. Österreich reicht wegen der sogenannten Pkw-Maut eine Klage gegen Deutschland ein. Die geplante Einführung der Maut sei diskriminierend, sagte der österreichische Verkehrsminister Jürg Leichtfried. Die Pkw-Maut soll im Schnitt 74 Euro pro Jahr kosten und voraussichtlich ab 2019 eingeführt werden. Für Autofahrer aus dem Ausland soll es günstigere Kurzzeitvignetten geben. Allerdings gibt es für inländische Autofahrer Rabatte bei der Motorfahrzeugsteuer. Im Atomstreit mit US-Präsident Donald Trump hofft Iran auf die Unterstützung Europas. Bis jetzt seien die Signale positiv, sagte Vizepräsident und Atomchef Ali Akbar Salehi nach einem Treffen mit dem britischen Außenminister Boris Johnson. US-Präsident Donald Trump will in Kürze über seine Iran-Politik informieren und damit auch über einen möglichen Ausstieg aus dem Atomabkommen. Die beiden Palästinenser-Organisationen Hamas und Fatah haben sich auf ein Abkommen zur Versöhnung geeinigt. Das teilte der Chef der Hamas, Ismail Haniyeh, nach zweitägigen Gesprächen in Kairo mit. Details zum Abkommen wurden noch keine bekannt gegeben. Es ging um eine Machtübergabe im Gazastreifen. Die Hamas kontrolliert den Gazastreifen seit 2007. Die Fatah regiert im Westjordanland. Die größte Publikumsmesse der Schweiz, die Olma, ist in St. Gallen eröffnet worden. Als Ehrengast eingeladen war Bundespräsidentin Doris Leuthard. Sie rief dazu auf, die Olma als Ort der Begegnung zu nutzen. Die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung findet in diesem Jahr zum 75. Mal statt und dauert bis zum 22. Oktober. Der Verein, der hinter den Jugendsessionen steht, muss 3'000 Franken dem Bund zurückzahlen. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Der Grund: Der Verein hatte für die Organisation zweier Jugendsessionen zweimal Subventionen bezogen. Das Bundesamt für Sozialversicherung als Geldgeber hatte 16'000 Franken zurückgefordert. Nach 6 Jahren verlässt der bisherige Chef Adrian Küenzi die Privatbank Notenstein La Roche. Sein Nachfolger wird der bisherige Finanzchef Patrick Führer. Der Wechsel an der Spitze der Raiffeisen-Tochter soll übernächste Woche vollzogen werden, wie Notenstein mitteilte. Airbnb, die Vermittlungsplattform für Übernachtungen bei Privaten, wächst in der Schweiz weiter. Die Zahl angebotener Betten hat im letzten Jahr um 50% zugenommen, auf rund 80'000. Der Anteil der Airbnb-Betten macht inzwischen knapp ein Drittel des gesamten Hotelangebots aus. Kriminelle Organisationen wie 'Ndrangheta und die Cosa Nostra haben 2015 in Italien fast 16 Milliarden Euro erwirtschaftet. Diese Zahl hat das italienische Statistikamt veröffentlicht. Das Geld wurde vor allem mit Drogenhandel, Zigarettenschmuggel und Prostitution erwirtschaftet. Die italienische Schattenwirtschaft generiert laut Statistikamt einen Jahresumsatz von 190 Milliarden Euro. Zur Schattenwirtschaft zählen vor allem zu niedrige Steuererklärungen und Schwarzarbeit. In Vietnam sind aufgrund von Regenfällen, Überschwemmungen und Erdrutschen mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. 40 Personen würden noch vermisst, teilt die nationale Katastrophenschutzbehörde mit. Laut Meteorologen nimmt das Tiefdruckgebiet nun Kurs auf das Nachbarland Laos. Trotzdem würden in Vietnam weitere heftige Regenfälle erwartet. Das Wetter: Die dichten Wolkenfelder im Norden locken sich allmählich wieder auf. Sonst scheint heute und morgen die Sonne bei 18 bis 22 Grad.
In diesen Minuten trocknet also die Tinte unter dem Vertrag. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat beim Notar den Kaufvertrag unterzeichnet, den man mit den Insolvenzverwaltern der Konkursiten Air Berlin ausgehandelt hatte. Lufthansa zahle 1,5 Milliarden Euro, heißt es. Bei mir im Studio ist nun Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr. Was bekommt die Lufthansa dafür? Nur die Filetstücke von Air Berlin?
Also die Lufthansa erhält mehr als die Hälfte der insolventen Air Berlin, 81 Flugzeuge bis Ende Jahr, 81 von gut 130, die Air Berlin zuletzt noch hatte, plus 38 Maschinen inklusive Besatzung, die die Lufthansa bereits von Air Berlin gemietet hat. Und damit verbunden sind natürlich wichtige Start- und Landerechte. Für die Lufthansa ist das bestimmt ein gutes Geschäft. Sie kann ihre eigene Billigtochter Eurowings auf einen Schlag kräftig ausbauen, müsste sie nämlich 81 Flugzeuge auf dem herkömmlichen Weg beschaffen, also bei Flugzeugherstellern bestellen, dann würde dieser Ausbau Jahre dauern. Allerdings, die Wettbewerbsbehörden werden wohl auch noch ein Wörtchen mitreden wollen.
8'000 Angestellte hat Air Berlin. Was passiert mit diesen Leuten?
Die Lufthansa will 3'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jetzt übernehmen. Allerdings, die Lufthansa sucht intensiv nach Personal. Vor allem Piloten und Flugbegleiter dürften gute Chancen haben, wieder eine Stelle zu finden. Der Luftverkehrsmarkt ist ein Wachstumsmarkt. Schwieriger sieht es wohl für Leute aus der Technik aus oder aus der Verwaltung. Die Lufthansa hat aber 1'000 Stellen ausgeschrieben. Eurowings wirbt auf einer Jobmesse in Berlin um neue Leute. Allerdings mit deutlich tieferen Löhnen, was die Gewerkschaften denn auch kritisieren.
Auch EasyJet hat ja Interesse bekundet an Air Berlin. Geht EasyJet leer aus?
Da weiß man zur Stunde noch nichts Genaues. Air Berlin und EasyJet sollen über 20 bis 30 Flugzeuge verhandelt haben. Air Berlin hat ja exklusiv mit Lufthansa und EasyJet verhandelt bis heute. Heute läuft diese Exklusivfrist ab. Also gut möglich, wenn sich Air Berlin und EasyJet nicht einigen konnten, dass nun auch wieder andere Interessenten ins Spiel kommen, beispielsweise der Ferienflieger Condor. Aber das weiß man zurzeit noch nicht.
Mit Air Berlin verschwindet ja eine Billiglinie vom Markt. Wird Lufthansa nun die Ticketpreise erhöhen, weil man das ja jetzt kann?
Nun, das Ende von Air Berlin ist ja nicht das Ende der Billig-Airlines. Und mit Eurowings baut die Lufthansa-Gruppe selber eine Billig-Airline auf. Das heißt, der Wettbewerb dürfte weiter spielen. Damit dürfte auch der Druck auf die Preise anhalten. Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr beteuert, dass auf Strecken, die bisher von Lufthansa und Air Berlin bedient wurden, München-Köln beispielsweise, dass auf diesen Strecken Eurowings als Ersatz für Air Berlin fliegen werde. Klar ist aber, die Lufthansa wird noch dominanter, insbesondere auf dem Heimmarkt Deutschland, und das sollte zwangsläufig zu steigenden Erträgen führen. Das erklärt wohl auch, weshalb die Aktien der Lufthansa heute auf den höchsten Stand seit 2001 geklettert sind. Also die Anleger gehen davon aus, dass sich der Air Berlin-Deal auszahlen wird.
Also Air Berlin pleite, Ryanair in Turbulenzen. Ist da bei den Billigfluggesellschaften eine Flurbereinigung im Gang?
Es gibt durchaus Überkapazitäten am europäischen Himmel, allerdings Strecken, die kein Geld bringen, die werden in der Regel umgehend gestrichen. Die Billig-Airlines verdienen ganz gut. Ryanair, ja, musste zwar Flüge absagen wegen Planungsfehlern, aber Ryanair verdient mehr als manch andere Airline. Sie positioniert sich konsequent als Billigflieger, etwas, das Air Berlin gerade nicht gemacht hat. Air Berlin hat den Spagat probiert zwischen Billigflieger und klassischer Netzwerkfluggesellschaft und ist daran gescheitert. Und diese Flurbereinigung, wenn Sie so wollen, betrifft im Übrigen auch nicht nur die Billig-Airlines, siehe Alitalia.
Vielen Dank für diese Informationen. Live im Rendezvous Wirtschaftsredaktor Ivan Lieber. 12.41 Uhr, Rendezvous hier gleich. Nicht alle Schweizer Schweine haben gleich viel Schwein. Die Labelbetriebe werden nämlich weniger. Und weiter in der Sendung. Es bewegt sich was in Indien. Sex mit Ehefrauen unter 18 wird strafbar. Im Alter von 4 Jahren noch gestillt.
On a eu un enfant de presque 4 ans qui était encore allaité. On a eu plusieurs situations d'enfants qui avaient 2 ans et demi, 3 ans qui étaient encore allaité.
Wie in Lausanne eine neue Kindergrippe Kinder armer Eltern aus der Isolation holt. Und viel Würde, mehr Bürde, warum ein Friedensnobelpreis auch kontraproduktiv sein kann. Noch vor eins bei uns. Ja, was gibt's bei Ihnen heute zum Mittag? Fleisch? Dann vielleicht Schweinefleisch, denn kein anderes Fleisch landet so oft bei uns auf dem Teller. Meistens kommt es aus der Schweiz, doch auch hier sind die Bedingungen, unter welchen Schweine gehalten werden, nicht die besten. Immer weniger Schweine haben Auslauf, denn die Zahl der Betriebe, die sich an einen Label-Standard halten, diese Zahl nimmt ab. Warum? Rahel Walser hat sich in Schweineställen auf Spurensuche gemacht.
Ein großer Hof in der Zentralschweiz, umgeben von grünen Wiesen. 100 Mutterschweine und 500 Mastschweine leben hier. Ein paar von ihnen tummeln sich in der Sonne und wühlen mit ihren rosaroten Rüsseln im frischen Stroh. Ihre gezwirbelten Schwänzchen wippen fröhlich umher. Auslauf im Grünen, das haben die Schweine hier, weil sich sein Hof an das Terra-Suisse-Label halte, sagt Meinrad Pfister, Präsident der Schweizer Schweinezüchter und selbst Schweinehalter.
Die können immer raus, ja. Es muss freier Zugang sein. Also der Grundsatz ist frische Luft, Regen und Sonne. Oder?
Vorgegeben ist auch, dass es Streu auf dem Stallboden haben muss, die Schweine also nicht direkt auf dem Boden liegen. Das bedeutet allerdings haufenweise Mehraufwand beim Misten.
Da gehen sie wirklich jeden Tag stundenlang mischen. Und wenn man die Arbeit nachher zu einem anständigen Stundenansatz einsetzt, dann ist es schon so, also ein Goldgrube ist es nicht.
Keine Goldgrube, aber wenn es den Tieren gut gehe, dann sei das auch für den Züchter eine Freude.
Ich höre das immer wieder, Produzenten, die umgestellt haben auf Labelhaltung, die sagen, sie wollen nicht mehr retour. Sie würden gerne mehr Label produzieren, also die Produzenten stehen eigentlich Schlangen. Ja, das ist das, was für uns eigentlich ärgerlich ist. Der Wille wäre auch bei den Produzenten.
Aber bei den Konsumenten nicht. Sie greifen beim Schweinefleisch gerne zur Billigware Und deshalb sinkt der Anteil der Labelbetriebe. Der Trend geht zurück in Richtung konventionelle Haltung, ohne Auslauf im Freien. Einen solchen konventionellen Betrieb führt Peter von Aburg.
Guten Tag.
Hi.
Von außen ist nicht zu erkennen, dass das weiße, längliche Gebäude auf dem hinteren Teil des Hofs ein Schweinestall ist. Peter von Aburg führt durch einen langen Gang.
Das ist eigentlich so nach dem neuesten Tierschutzgesetz. Ist es so gebaut.
Rechts und links Fensterscheiben und dahinter jeweils einen Raum mit 19 Schweinen. Insgesamt sind es 700.
Bis 60 Kilo sind sie hier drin und dann werden sie einfach gezügelt. Okay.
Jedes Schwein hat 0,9 Quadratmeter zur Verfügung, wie vom Schweizer Tierschutz vorgeschrieben. Auslauf haben die Tiere keinen und auf dem Boden liegt auch kein Stroh.
Also ich sehe jetzt da nicht so einen grossen Unterschied. Es ist schön, wenn das Tier raus kann, das ist von mir aus gesehen auch, aber...
Der Schweinehalter zuckt mit den Schultern. Eigentlich hätte er einen Labelhof gewollt. Es ging jedoch nicht an diesem Ort. Wenn die Schweine draußen sind, machen sie Lärm, sie stinken und es entstehen Abgase. Sowohl die Nachbarn als auch der Umweltschutz ließen dies nicht zu. Das größte Problem seien jedoch nicht diese Auflagen, sondern das schlechte Image des Schweinefleisches in der Schweiz.
Ist einfach das Billigfleisch und ja.
Einmal Billigfleisch, immer Billigfleisch, egal ob Label oder nicht. Im Gegensatz zu anderen Produkten wollten die Konsumenten beim Schweinefleisch nicht extra für mehr Tierwohl bezahlen, pflichtet Meinrad Pfister, der höchste Schweinezüchter der Schweiz, bei.
Das weiss man beim Säufleisch, es ist sehr preissensibel. Also der Konsument reagiert sehr stark, wenn die Preise höher sind beim Säufleisch.
Dazu komme, dass Schweinefleisch vor allem in Kantinen und in Restaurants gegessen werde. Und dort spiele der Preis eine noch größere Rolle als bei den Privathaushalten. Und schließlich hätten viele Menschen noch immer die Vorstellung, dass Schweinefleisch fettig und ungesund sei und würden deshalb lieber auf ein mageres Bullebrüstli setzen. Dabei sei das Schweinefleisch heute längst nicht mehr fettig und könne punkto Qualität mit anderen Fleischarten mithalten, so der Verband der Schweizer Schweinezüchter. Der Verband will nun vor allem auf Aufklärung setzen und die Konsumenten dafür sensibilisieren, dass Schweinefleisch nicht minderwertig sei, sondern dass gute Tierhaltung auch bei Schweinen ihren Preis haben dürfe. Und der Verband will gezielt auf Kantinen und Gastrobetriebe zugehen, sodass diese wieder mehr Wert legen auf Labels beim Schweinefleisch. Könnte der Bund nicht einfach eingreifen und Auslauf im Freien oder die Zahl der Labelhöfe vorschreiben? Das bringe nichts, ist der Verband der Schweizer Schweinezüchter überzeugt. Werde das Schweinefleisch zu teuer, würden die Konsumenten nicht mehr das einheimische Schweinefleisch, sondern die billige Importware kaufen.
Das ist weder im schweizerischen Tierschutz das Ziel, dass das Fleisch einfach importiert wird und man nicht wüsste, wie die Tiere gehalten werden, auch unsere Produzenten natürlich.
Es brauche deshalb in der Schweiz eine gute Balance aus Tierschutz einerseits und günstigen Preisen andererseits. Damit künftig mehr Schweine jeden Tag an die frische Luft können.
Rahel Walser war fürs Rendezvous auf Reportage. Es ist eine verzwickte Situation. Die Wirtschaft im Kanton Waadt wächst überdurchschnittlich. Die Löhne steigen und trotzdem leben immer mehr Menschen in Armut. Betroffenen hilft die Waadt mit neuen Angeboten, zum Beispiel mit einem Kinderhort, speziell für arme Familien, die Sozialhilfe beziehen. Westschweiz-Korrespondent Sascha Buchbinder war für uns in diesem Hort in Lausanne.
Lausanne, Rue du Valentin, Haus Nummer 12. Die Straße geht steil bergauf, mit der Folge, dass man hochgreifen muss, um an die Türklinke zu gelangen. Wer in dieses Haus will, fühlt sich klein. Wobei, Kinder sind hier tatsächlich an der richtigen Adresse.
Bonjour, Dylan. Tu vas bien?
Die Erzieherin und Direktorin Claire-Lise Bacot begrüßt Eltern und Kinder. Auf den ersten Blick ist das hier ein normaler Hort. Zeichnungen an den Wänden, ein paar Spielsachen auf dem Fußboden, dazwischen wuseln Kinder im Alter bis 4 Jahre. Speziell ist aber, dass 12 von 22 Plätzen für Kinder reserviert sind, deren Eltern in einer beruflichen Eingliederungsmaßnahme für Sozialhilfeempfänger sind. Arbeitslose Eltern stecken oft in einem Teufelskreis. Die begehrten Hortplätze sind für Eltern reserviert, die bereits arbeiten.
Ces places ont été réservées d'abord aux parents qui travaillent. Et les parents qui se trouvent à l'aide sociale.
Ohne Kinderbetreuung aber können arbeitslose Eltern keine Stelle antreten. In Lausanne versuchen Stadt und Kanton mit einem Pilotprojekt diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Das klingt banal, ist aber neu und vor allem wirksamer als vermutet. Langzeitarbeitslose und ihre Kinder lebten oft abgeschottet.
Oui, nous avons pu observer qu'il y avait des situations où l'enfant avait vécu tellement en vase clos avec son parent. On a eu un enfant de presque 4 ans qui était encore allaité. On a eu plusieurs situations.
Sie hätten schon mehrere Kinder gehabt, die mit 3-4 Jahren noch gestillt wurden. Der Hort bringe die überfällige Loslösung von den Eltern in Gang, erzählt Claire Lisbacco. Manchmal sei das schmerzhaft, mit vielen Tränen verbunden.
Ce qu'on peut observer, c'est que c'est souvent, même si ça commence dans la douleur, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'émotions et de pleurs de part et d'autre, eh bien, en général, l'enfant n'a qu'une envie, c'est de grandir, de découvrir le monde. Et les parents sont dans cette dynamique.
Aber letztlich wollten alle Kinder nur eines, die Welt entdecken. Und diese Dynamik übertrage sich auf die Eltern.
On a vu des enfants et des mamans, des familles s'épanouir.
Kinder, Familien seien sichtbar aufgeblüht, erzählt die Hortleiterin. Der Pilotversuch läuft seit einem Jahr. Die Chefin des Amts für Sozialhilfe, Françoise Jacques, meint, für eine eigentliche Bilanz sei es noch zu früh. Aber
on est assez heureux de voir que 6 mamans sur 10 ont pu trouver une solution grâce à cette garderie. 2 ont pu entrer en formation.
Von den 10 ersten Teilnehmern hätten 6 Sozialhilfeempfängerinnen Arbeit oder einen Ausbildungsplatz gefunden. Langfristig ebenso wichtig sei aber noch ein anderer Effekt.
C'est important que les enfants des familles à l'aide sociale puissent aussi eux bénéficier de socialisation dans leur petite enfance pour qu'ils arrivent à l'école avec le même capital social, la même préparation que tous les autres enfants qui vivent dans des familles dont les parents travaillent.
Im Hort hätten Kinder soziale Kontakte. Sie würden gefördert. Und das sei wichtig, dass die Kinder aus benachteiligten Familien beim Schulstart vergleichbare Chancen wie die Kinder anderer Familien hätten, sagt die Chefin des Waadtländer Sozialamts, Françoise Jacques.
Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Sie hören Rendezvous am Mittag, 8:08. In Indien sind Ehen mit Kindern grundsätzlich verboten, dennoch werden viele minderjährige Mädchen verheiratet. Das oberste indische Gericht will dem nun einen Riegel schieben. Es verbietet Sex mit Minderjährigen, auch in der Ehe. Ich fragte Thomas Gutersohn in Mumbai, gibt es eigentlich in Indien viele verheiratete Paare, bei denen die Frau unter 18 ist?
Die gute Nachricht, die Zahlen sind rückläufig. Die schlechte, die Zahlen sind immer noch relativ hoch. Eine Studie des Familienministeriums hat bekannt gegeben, dass etwa ein Drittel der jungen Frauen, die befragt wurden, noch vor dem 18. Lebensjahr verheiratet wurden. In einer älteren Studie waren es noch die Hälfte. Die Zahlen sind immer noch relativ hoch, vor allem wenn man bedenkt, dass Kinderehen in Indien schon lange verboten sind.
Warum ist das so, dass immer noch so viele minderjährige Frauen verheiratet werden?
Das hat mit alten Gesellschaftsbildern zu tun, die immer noch an Indien haften. Es geht um soziale Sicherheit, dass die Frau ja nicht arbeiten könne und somit schnellstmöglichst verheiratet werden müsse, um der Familie nicht zur Last zu fallen. Das sind Bilder, die vor allem auf dem Land noch weit verbreitet sind, auch in der Stadt, in der Agglomeration. Da ändert sich dieses Bild langsam. Frauen sehen sich durchaus auch in der Arbeitswelt. Und da haben Schulbildung und einen höheren Stellenwert der Frau sicherlich auch damit zu tun.
Zurück zu diesem Urteil des obersten Gerichts. Das schützt nun diese minderjährigen Ehefrauen vor Vergewaltigung. Wie begründet das Gericht dieses Urteil?
Es macht eine logische Schlussfolgerung. Es sagt, dass Sex mit Minderjährigen per Definition eine Vergewaltigung ist und das kommt dann nicht darauf an, ob dieser jetzt verheiratet ist oder nicht. Das oberste Gericht ist sehr pragmatisch. Es könnte sagen, ja, wo ist denn überhaupt das Problem? Kinder heiraten sind ohnehin verboten. Doch eben just das macht es nicht. Es weiß, dass immer noch viele Minderjährige verheiratet werden und hebt nun die Schwelle an und sagt, das ist nicht nur zivilrechtlich verboten, sondern ist jetzt ein strafrechtlicher Tatbestand.
Schauen wir doch kurz die Wirkung dieses Urteils an. Wird es denn jetzt in Indien weniger Kinderehen geben deswegen?
Ja, das ist zumindest die Hoffnung und ich glaube, das Urteil hat nun eine abschreckende Wirkung. Denn bisher drohten einem Mann nur geringe Haftstrafen oder Bußen auf zivilrechtlicher Ebene, wenn er eine minderjährige Frau geheiratet hat. Nun könnte er dafür lebenslänglich ins Gefängnis kommen, wenn seine minderjährige Frau sagt, sie sei vergewaltigt worden. Und da wird sich sicherlich der eine oder andere überlegen, überhaupt eine Kinderehe einzugehen. Aber, und das ist das Problem, es braucht immer noch eine Anklage. Also das Mädchen muss sagen, ich wurde von meinem Ehemann vergewaltigt und das ist in Indien immer noch ein großer Schritt.
Aber eben auf Ehen, bei denen beide Partner volljährig sind, da hat dieses Gesetz keinen Einfluss.
Ja, das ist so. In Indien ist die Ehe nicht nur sprichwörtlich der heilige Bund, es ist eine strafrechtliche Tabuzone. Eine volljährige Frau kann nach indischer Auffassung gar nicht vergewaltigt werden. Sie kann sich zwar scheiden lassen, sie kann aber nicht Klage erheben wegen Vergewaltigung, das weil ihr Körper, und das muss man so brutal sagen, nach wie vor Eigentum von ihrem Mann ist.
Kann es denn sein, dass sich das ändert in absehbarer Zeit?
Ja, und da ist ein Wandel im Gang. Also Vergewaltigungen werden generell heute härter bestraft als noch vor 5 Jahren. Da hat ein Vergewaltigungsfall von 2012 maßgeblich zu diesem Gesinnungswandel beigetragen. Ein Gericht könnte jetzt theoretisch auch sagen, ja, wenn 6 in der Ehe mit Minderjährigen eine Vergewaltigung ist, ja, warum denn nicht auch 6, bei dem nicht beide Partner einverstanden sind? Und ich glaube, das wäre jetzt die nächste logische Konsequenz. Und es gibt auch Gerichte, zum Beispiel das Delhi High Court, das just solche Fälle behandelt.
Das sagt unser Indien-Korrespondent Thomas Gutersohn. Aung San Suu Kyi, Barack Obama, Ellen Johnson Sirleaf. Sie alle haben etwas gemeinsam. Sie haben irgendwann mal den Friedensnobelpreis bekommen. Doch immer wieder gibt es Kritik an den Ausgezeichneten. So haben zum Beispiel Hunderttausende eine Online-Petition unterschrieben, die fordert, der burmesischen de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi den Friedensnobelpreis zu entziehen. Wegen ihres Schweigens und ihrer Unterstützung der Militärs in der Rohingya-Krise. Bloß aberkennen kann man den Friedensnobelpreis nicht. Und die Kritik an ihm ist so alt wie der Preis selber. Fredrik Steiger.
Es ist ein exklusiver Club. 5 Mitglieder vergeben den weltweit prestigeträchtigsten Preis. Ein Ritterschlag für all jene, die sich um Frieden bemühen. Es sind hauptsächlich Politiker, die die Auswahl treffen. Ex-Regierungschefs, Ex-Parteichefs, zurzeit auch der Generalsekretär des Europarates. Kein Wunder, dass diese Leute dazu neigen, mit dem Preis Politik zu machen. Aung San Suu Kyi galt 1991, als ihr der Preis verliehen wurde, als glänzende Wahl. Eine aufrechte, zähe, beeindruckende Burmesin, die politische Haft und jahrelangen Hausarrest erduldete. Wie hätte das Friedensnobelpreiskomitee vor mehr als einem Vierteljahrhundert ahnen sollen, dass Aung San Suu Kyi als Regierungspolitikerin nicht halten würde, was man sich von Aung San Suu Kyi als Widerstandskämpferin versprach? Da liegt schon ein Dilemma bei diesem Preis. Zeichnet man nicht bloß Hochbetagte aus, die ihre politische Laufbahn hinter sich haben, gibt es Fehlgriffe. Ein weiteres Dilemma. Wo die einen jubeln, schimpfen die anderen. Völlig zu Recht habe der Chinese Liu Xiaobo oder die Iranerin Shirin Ebadi den Preis erhalten, finden Anhänger von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die Regime in Peking oder Teheran hingegen protestierten heftig. Heikel ist auch die Preisvergabe an Personen oder Institutionen, die eine Hoffnung verkörpern, die aber, salopp gesagt, noch nicht geliefert haben. Dieses Jahr etwa an die internationale Kampagne gegen Atombomben, die ihr Ziel fast mit Sicherheit nicht erreichen wird. Oder an Barack Obama, den man auszeichnete für seine Absichten, etwa die Schließung Guantanamos oder eine atomwaffenfreie Welt, mit denen er aber scheiterte. Ihm schadete der Nobelpreis eher. Er lieferte seinen Gegnern Munition, um den Graben zwischen Anspruch und Wirklichkeit zu kritisieren. Dasselbe gilt für Liberias Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf, die der Nobelpreis auf der Weltbühne zur Lichtgestalt machte, was aber auf der nationalen Bühne viele völlig anders sahen. Umstritten waren auch die Preise für die EU, mitten in der Euro- und der Migrationskrise, an Yasser Arafat, einen Ex-Terroristen, an Al Gore, dessen Meriten im Kampf gegen den Klimawandel umstritten sind, oder für Henry Kissinger, den Verfechter einer oft rücksichtslosen Machtpolitik. Am sichersten fuhren die fünf Komiteemitglieder, wenn sie eine Organisation auszeichneten wie das IKRK, das UNO-Flüchtlingshochkommissariat oder die Internationale Chemiewaffenbehörde. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es gar nicht falsch, ist es sogar unausgesprochen ein Zweck dieses Preises, dass über dessen Vergabe kontrovers diskutiert wird und damit auch darüber, was und wer dem Frieden wirklich dient. Denn auch der Friede selber muss erstritten werden.
13 Uhr. Eben ausgerechnet das Land der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi vertreibt eine 500.000 Menschen mit brutalster Gewalt. Tagesgespräch gleich im 1.4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Daniela Püntener.
Sittenpräsident Christian Constantin darf für 14 Monate kein Schweizer Fußballstadion mehr betreten. Dies wegen seiner Attacke auf Fußballexperte Rolf Fringer. Die Lufthansa übernimmt grosse Teile der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags hatte Lufthansa-Chef Carsten Spohr für die Mittagszeit angekündigt. Die EU und Großbritannien haben die fünfte Verhandlungsrunde zum Brexit abgeschlossen. Es habe zwar konstruktive Gespräche gegeben, allerdings seien wichtige Fragen der Trennung immer noch offen, sagte der Chefunterhändler der EU, Michel Barnier.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.